als Keramikfresse tituliert hat, Klammer auf, das ist schon sehr lange her, Klammer zu. Er ist Moderator, Musiker und Synchronsprecher. Aber für uns nicht unwichtiger, er macht von Zeit zu Zeit den Hallensprecher in der DEL bei Red Bull München. Und während er mit Bjarne Mädel abhängt, hat er Zeit für uns. Ja, richtig gehört. Heute gibt es Celebrity im Quadrat. Mehr Superlativen fallen mir da jetzt gerade nicht ein. Um es kurz zu machen, herzlich willkommen, Alex Onken. Servus.
Ja, herzlichen Dank für dieses Intro.
Wir haben es versucht, klein zu halten. das ist der, also, sobald man deinen Namen irgendwie in diesen Suchmaschinen eingibt, da kommen, poppen so viele Geschichten auf, man weiß gar nicht, was man als erstes nehmen soll.
Ja, aber als erstes Keramikfresse, gell?
Ja, ist ja nicht komisch, dass immer so die etwas negativen Sachen immer so ganz oben stehen, statt die schön und tollen?
Ach, ich fand das eigentlich ganz schön und toll.
Ja.
Weil es war ja auch mal nötig.
Ja, das ich habe mir das auch angeguckt und alles, und war das, ging es da so ein bisschen auch um Kultur? Hat Stefan Raab die Kultur nicht verstanden? Ums Oktoberfest?
Das glaube ich tatsächlich. Also er wird irgendwie, ich weiß nicht mal, ob er selber reingeschaut hat, aber irgendwer aus seiner Redaktion vielleicht hat mal unsere Wiesensendung angeguckt und hat es halt einfach nicht verstanden. Und genauso würde ich mir ja auch nicht anmaßen, den Kölner Karneval zu bewerten und sagen, wie seid ihr denn drauf? Aber das hat er gemacht und er war da ziemlich unflätig in seiner Art, wobei er dann doch relativ aggressiv war. Das wurde mir von seinem Redakteur bestätigt, der übrigens früher mal bei TV München, früher hieß es TV München, bei uns gearbeitet hat. Und der hat gemeint, er weiß auch nicht, was mit dem los war, warum der so aggressiv war. Und er hat auf meine damalige Partnerin in der Sendung, die Marion Schieder, im Besonderen eingeschlagen. Und da wuchs dann der Druck, weil ich natürlich von allen Seiten angesprochen wurde, ey, der Raab bei TV Total und 8 Minuten lang hat er über euch geschimpft, wie wirst du denn reagieren? Und ich dachte, er ist ja gar nicht. Aber am nächsten Tag, glaube ich, war es, da brach es dann einfach raus. Es war überhaupt nicht geplant und da brach es dann einfach alles raus. Und dann habe ich von allen Seiten Zuspruch bekommen, tatsächlich. Weil vorher kippte das so ein bisschen. Es gibt ja diese Internet-Hater, die auf so einen Zug aufspringen und einfach, der Raab kloppt wo drauf, ja, dann machen wir mal mit. Wir haben die Sendung zwar auch noch nicht gesehen, aber er wird schon recht haben. Und da wurden wir in so eine Ecke gedrängt und kaum, dass ich da so retourniert habe, hat sich das Ganze gedreht. Er wurde zum Beispiel bei Focus Online oder, weiß ich, bei verschiedenen, auch nationalen Portalen, wurde er dann zum Verlierer des Tages gekürt. Und ich habe seither nie wieder was von ihm zu dieser Sache gehört und das war es dann auch. Er hat auch kurze Zeit später aufgehört mit TV Total, aber ich glaube nicht, dass das im Zusammenhang steht.
Nee, ich glaube nicht. Aber ich fand die Reaktion gut, muss man ehrlich so sagen, dass sie da auch mal jemand wehrt. Weil, wie du auch schon sagtest in deinem Video, er hat diese kleinen Filmchen und da macht er sich über Menschen lustig, die sich halt nicht wehren können.
Ja, genau. Das ist so seine Art gewesen. Und wir machen das ja in einem offenen Studio auf der Wiesn. Das heißt, wenn wir zu irgendjemandem frech waren oder gar unverschämt, wobei ich immer versuche, frech zu sein, aber nie unverschämt, also nie über eine gewisse Grenze zu gehen, wenn sich doch jemand auf den Schlips getreten fühlen würde, oder auf den Lederhosenlatz, dann könnte er am nächsten Tag vorbeikommen und mir das persönlich sagen, hör mal, das war jetzt aber nicht so fein. Ja, aber es ist noch nie passiert.
Ja, okay.
Aber er macht das halt nicht so, da hat es nie so gemacht. Und sich da in einem Studio verkriechen und da immer draufkloppen, weiß nicht.
Ja. Ah ja, da haben wir schon ein ganz großes Fass aufgemacht, was Helmut?
Ja, wie kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema? Naja, ja, versuchen wir es mal so. Du hast ja schon gesagt, München TV, früher hieß TV München, dem breiten Fernsehpublikum bist du natürlich als Wiesn-Reporter beziehungsweise als Wiesn-Moderator, und da kommen wir später noch genauer dazu, bekannt. Wie hat sich denn generell dein Interesse am Fernsehen entwickelt? Wie bist du da hingekommen?
Also grundsätzlich mal finde ich Fernsehen schon immer faszinierend. Und für mich war das Gefühl von Freiheit, das Tor zur Welt, als ich den ersten eigenen Fernseher im Zimmer hatte, in meinem Kinderzimmer. Kennt ihr? Ja, ihr kennt das, oder?
So dieses Gefühl. Röhrenfernseher, ne?
Röhre. Das war noch ein Röhrenfernseher. Ja. Aber das hatte auch sowas wie später zum Beispiel den Führerschein zu besitzen und einfach losfahren zu können. Ohne Ziel, einfach nur, weil man es kann. Und so konnte ich dann einfach auch mein eigenes Programm bestimmen. Und ich meine, ich war jetzt nie so der Stubenhocker. Ich war immer viel draußen unterwegs. Wir haben ja früher nichts gebraucht. Ein Stein, ein Stock und ein Matchbox-Auto. Und dann haben wir uns stundenlang draußen beschäftigt.
Ja.
Aber dennoch, das war dann nochmal so eine Erweiterung, nochmal ein Fenster in die Welt. Und das fand ich schon immer faszinierend. Abgesehen davon, meine Mutter hat mich früher immer zum Kiosk geschickt, um für sie eine Bunte und eine Quick zu kaufen. Ich habe dafür ein Yps-Heft bekommen. Aber ich habe da dann auch schon immer ein bisschen drin rumgeblättert und habe dann Leute da drin gesehen, Partybilder von Uschi Glas oder sowas. Und später habe ich die dann alle kennengelernt durch meine Sendung. Das war dann schon toll.
Ach, das ja. Ist cool. Ja.
Aber grundsätzlich, ich war, um es kurz zu machen, ich war auf der Schauspielschule und habe aber nebenbei trotzdem noch nachts an der Hotelrezeption jobben müssen. Und das Hotel war damals genau neben TV München. Da habe ich ein paar Leute kennengelernt. Ich habe für meine damalige Freundin eine Bewerbung geschrieben, sodass sie Assistentin der Geschäftsleitung wurde. Okay. Und als dann einer gesucht wurde, der eigentlich nur ein Stativ tragen sollte, 3 Monate lang, hat sie mir Bescheid gegeben. Und ich habe mich dann ganz normal beworben, weil wir wollten natürlich nicht, dass es heißt, ja, du bist ja nur hier, weil deine Alte oben beim Chef hockt oder umgekehrt, kaum bist du hier, da schleppst du uns deinen Freund rein. Also ich habe mich ganz normal beworben und ich schien stabil genug auszusehen, um ein Stativ rumzuschleppen, 3 Monate lang. So lang dauert ein Praktikum. Aber wir hatten damals die ersten beiden Videoreporter-Absolventen von der Bayerischen Akademie für Fernsehen. Und er, der Alexander Grave, hat mir so viel beigebracht in diesen 3 Monaten, dass die mich nicht mehr haben gehen lassen. Aha. Und so kam eins zum anderen und ich blieb beim Fernsehen.
Ja, und dann hast du ja irgendwie deine eigene Sendung bekommen. Wie ging das vonstatten? Also nach 3 Monaten haben die nicht gesagt, Alex, hier hast du deine eigene Sendung.
Nein, ich war erst 4 Jahre bei den Nachrichten und war später zuständig für die Ali Khan Show. Kennt ihr die noch?
Die kenn ich nicht. Sag mir tatsächlich noch was, aber es ist
ja, okay. Da ging es ein bisschen derber her zur Sache. Mhm. Und da war ich 2 Jahre lang tätig. Aber dann haben wir uns überworfen und es war ein Freitag. Und ich habe gesagt, so, das mache ich jetzt nicht mehr. Und am Montag sage ich es dem Chef und wusste dann gar nicht, was ich sonst machen soll innerhalb des Hauses. Aber genau in der Woche hatte die Moderatorin gekündigt von der Sendung Stadtgeflüster. So hieß die Szene München, die ich sonst jetzt mache. So hieß die Sendung damals. Und da ich immer ihre Vertretung war, ihr Backup, hat sich das einfach so ergeben, dass ich die Sendung übernommen habe. Und das war im Oktober 2001. Und seither mache ich die Sendung.
Ach, Wahnsinn. Das ist ja cool.
Und du hast jetzt deinen Rechenschieber rausgeholt und guckst nach, wie lange ich die schon mache, ne?
Nein. Quatsch. Und wie ist das? Bist du da in eine Art Gerüst gesteckt, was Freiheiten angeht? Oder komm, Alex, hier hast du deine Kamera, du hast deine Zeit und mach damit, was du willst? Oder wird da vorher irgendwie drüber geguckt? Ich habe davon gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du eigene Sendung hast.
Ja, also die Sendung, ja, früher war ich einfach nur der Moderator davon. Und wir hatten eine Redaktionsleiterin und die Redaktion war auch sehr groß und ich war halt ein Rädchen in dem ganzen Getriebe. Bin ich heute auch noch, aber halt ein größeres Rad, weil das Team immer kleiner wurde. Und inzwischen tatsächlich seit 2 Jahren mache ich die Sendung ganz allein, weil ich es ja von zu Hause mache.
Ja.
Weil es tut sich ja nicht sehr viel im kulturellen Bereich, Veranstaltungen und so weiter, Kinopremieren. Also wenn sich mal was tut, dann gehe ich raus mit einem Kameramann, drehe das, aber schneide nach wie vor zu Hause.
Okay. Tatsächlich. Ah, okay. Cool. Ja. Neben deiner Tätigkeit als Moderator bist du auch Schauspieler und Synchronsprecher. Game of Thrones, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne?
Ja.
Ja, genau. Ha. ich habe die Serie, nie gesehen.
Mein Gott.
Ich bekomme ganz viele Hass-Mails. Es hat sich mir irgendwie nie erschlossen. Ich habe die ersten beiden Folgen geguckt und irgendwie hat es mich dann nicht so gepackt.
Das ist witzig, weil mir ging es genauso. Ich habe tatsächlich auch nur ein paar Folgen geguckt und es hat mich nicht so gepackt. Ja. Und dann lief das so dahin, aber ich habe ja den einen gesprochen, der übrigens überlebt hat. Also auch wenn du es nicht gesehen hast, lass dir eins gesagt sein, so ungefähr alle sterben. Ja, aber bis auf ganz wenige. Und mein Charakter, der hat überlebt. Ich habe dann auch dem Schauspieler tatsächlich über Instagram, habe ich dann angeschrieben und habe ihm gratuliert, dass er überlebt hat. So, congratulations, at least you survived. Und er dann, hey man, you too. Und, ja genau, also ich war da ein Sklavenhändler aus Meren. Und das war schon witzig. Ich habe aber wirklich die Serie auch nie gesehen. Ja. Und Leute, die mich kannten und wussten, dass ich für diese Serie Synchronsprecher bin, die haben mich dann gefragt, so, boah, wie geht's denn weiter? Komm, sag doch mal. Und ich habe keine Ahnung. Okay. Man sieht ja auch dann, das ist ja alles strengste Geheimhaltung. Du siehst ja wirklich nur einen Ausschnitt der Szene von der ganz großen Handlung, kriegst ja überhaupt nichts mit.
Ja.
Naja, und kurz vor Ende dieser Serie habe ich dann angefangen und konnte gar nicht aufhören. Es war dann so cool.
Okay. Ja.
Ja. Also noch haben wir Winter. Ich empfehle dir jetzt noch anzufangen.
Ja, genau, genau. Das bietet sich ja gerade an. Ne? Ja.
Also Winter is coming, aber im Moment ist ja Winter noch da.
Der ist noch da, ne? Ja, genau. Ja, Synchronsprecher, das wäre jetzt so die Frage gewesen. Wie sind die auf dich gekommen oder wie hast du gemerkt, ich könnte da eine Stimme synchronisieren und warum bist du nicht Justus Jonas von 3 Fragezeichen geworden?
Also es war eine Flasche Wein. Oder 2. Und zwar beim...
So fangen wir mit den besten Geschichten an.
Ja, aber es war beim Münchner Filmball. Aha. Also beim deutschen Filmball in München, so rum. Mhm. Und da hat der damalige Chef von der FFS, also Film-Fernseh-Synchron München, das ist einer der größten Synchronstudios in Deutschland, der hat dort immer einen Tisch und es war immer sehr lustig und den habe ich dort kennengelernt und eines Abends bin ich bei ihm halt versumpft. Und dann hat er erfahren, dass ich ja eigentlich gelernter Schauspieler bin, tatsächlich mit Abschluss als einziger meines Jahrgangs damals. Dann hat er gemeint, ja komm mal vorbei, sprechen und so. Ja, und dann habe ich das gemacht und hat null Ahnung, aber die haben dann den John Friedman, den kennst du vielleicht als Erkan von Erkan und Stefan.
Ja.
Es war so eine Gruppenaufnahme, wo eben mehrere Stimmen so durcheinander labern. Mhm. Und der wurde da auch hinbestellt, sollte aber freundlicherweise ein bisschen länger bleiben, um einem neuen Sprecher so ein bisschen die Grundlagen zu erklären. Und dann standen wir uns gegenüber und so, was, du? Weil wir kennen uns natürlich schon lange. Und dann hat er mir wirklich, obwohl ja auch unsere Stimmen sehr ähnlich sind, wir ungefähr gleich alt sind, also ich für ihn ja eine Konkurrenz darstellen könnte, hat er da mit Herzblut mich eingeführt in dieses Synchrongeschäft. Da muss ich sagen, das war echt groß. Also kein Konkurrenzdenken oder so, der hat mir das dann alles erklärt. Und daraufhin kam dann tatsächlich relativ viel zustande. Also neben Game of Thrones auch Magic Mike XXL, also der zweite Teil. Ja, Boris Johnson bin ich zum Beispiel bei South Park.
Ach.
Ja.
Okay. ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Das ist cool. Der mit den ungewaschenen Haaren von der Insel.
Ja, hat natürlich gar keine Ähnlichkeit mit dir. Ist natürlich
nee, der hat Haare, ja Haare.
Herbeigezogen.
Ja, der hat ja noch Haare.
Ja, ja sehr, sehr interessant, wie man dann zu Jobs kommen kann. Und wie schon gesagt, dieses Kollegiale untereinander. Also das ist ja auch bemerkenswert, dass man sein Wissen weitergeben möchte.
Ja, das fand ich auch.
Ja. Cool. Ja.
Ja, kann man auch mal so wirken lassen, ne? Kann man
auch. Ja, genau, genau. Richtig, es ist eine dramatische Pause, ne? Bis zum nächsten Schluck Wein. Und dann gehen wir zum nächsten. Und das wäre das Thema, warum wir dich eingeladen haben. Thema Eishockey.
Ach, kommen wir jetzt auf den Punkt.
Jetzt kommt der springende Punkt. Boing.
Wir kommen nach einer knappen Viertelstunde auf den Punkt.
Du bist stellvertretender Stadionsprecher beim EHC Red Bull München.
Also meine offizielle Bezeichnung von mir erfunden ist Aushilfsansagefachkraft.
Okay, dann du bist...
Notieren wir.
Genau, wir haben es notiert für die Shownotes, genau. Ja. Seit wann interessierst du dich für Eishockey generell?
Schon immer. Und
wie bist du zum Eishockey gekommen? Ich meine, als München ja immer so eine blöde Frage, glaube ich. München, Eishockey, das passt ja irgendwie, ne? Also ja. Bayern, Eishockey... Ja.
Also ich glaube, ich war als Kind, ich weiß aber nicht, wie alt ich war, war ich in Frankfurt, denke ich, bei einer Weltmeisterschaft oder so. Oder war es ein Freundschaftsspiel? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber ich durfte als Kind sehr nah ran ans Spielfeld, stand also genau hinter der Scheibe. Und ich meine, es war UdSSR oder CSSR und die haben gespielt. Und ich war total fasziniert von dieser Geschwindigkeit. Und wenn die natürlich gegen die Bande geflogen sind, alles hat gewackelt und die hatten dabei noch ein völlig ausdrucksloses, belangloses Gesicht. Also es hat ihnen gar nichts ausgemacht. Aber ich war total fasziniert von diesem Sport. Fand ich schon immer toll. Also ich finde Eishockey einfach so klasse. Wenn ich jetzt, auch wenn ich mir ein paar Feinde mache, aber im Vergleich zum Fußball, also die stehen da, haben direkten Kontakt zum Spielgerät, eben zum Ball, ja, haben sogar noch, damit sie nicht wegrutschen, Stollen unter den Sohlen. Das Tor ist relativ groß und sie stehen 5 Meter vor dem Tor und hauen den Ball in den Himmel. Da frage ich mich, was ist los?
Weil Jedes Wochenende. Dazu,
ja, im Vergleich dazu, beim Eishockey, ja, es ist ja glatt. Da streut ja auch keiner. Die sind irrsinnig schnell unterwegs. Das Sichtfeld ist eingeschränkt. Die sind auch noch zugepackt mit den ganzen Schützern und allem. Die haben nicht den direkten Kontakt zum Spielgerät, weil sie ja noch den Stock in der Hand haben. Und dann aus voller Fahrt, das Tor ist sehr klein, da steht ein sehr dick gepolsterter Torwart drin, hauen die aber zentimetergenau das Ding in den Winkel. Das finde ich geil.
Ich glaube, besser kann man gar nicht erklären, was, Helmut?
Das ist also genauso, wie wir auch eigentlich sehen, ne? Frank. Ja. Das ist die beste Beschreibung eigentlich bisher von Eishockey. Aber es ist ja doch tatsächlich so, dass du von dem Live-Event, was heißt Event, es ist einfach der Live-Sport gewesen, der dich auch überzeugt hat. Also ich weiß nicht, wie es bei dir, Frank, war. Also bei mir war es auch so. Du bist zum Eishockey gekommen und fand ich geil.
Ja, also es ist ja live im Stadion passiert, nicht vor dem Bildschirm oder so. Genau. Oder man hat ein Spiel im Fernsehen gesehen, man war live vor Ort bei einem Spiel und da ist halt das Feuer entfacht worden.
Auch da der Unterschied zum Fußball, wenn du Eishockey im Fernsehen anschaust, ist es nicht so spektakulär wie im Stadion. Richtig. Andersrum, wenn du im Fußballstadion bist, frage ich mich, warum stehen die denn alle rum?
Ja.
Aber es ist ja klar, weil das ja klar ist. Also im Fernsehen ist die Kamera ja dicht drauf und dann sieht das voll nach Action aus. Aber wenn du im Stadion bist und den großen Überblick hast, dann siehst du, nur da, wo der Ball ist, tut sich was und die restlichen stehen rum. Also so geht's mir, tut mir leid.
Ja, nee, das ist so. Also beim Eishockey ist ja ständig Bewegung auf dem Eis. Sei es nur ein Wechsel ist oder so, oder dass die Verteidigerpaare die Seite wechseln. Es ist ständig was los. Ne? Also bei der Standardsituation beim Fußball hast du eine Ruhephase von 10, 15, 20 Sekunden oder so, wo mal gar nichts passiert. Ne?
Ja, und am Ende, wenn sie dann hinten liegen, die letzten 5 Minuten fällt ihnen auf, oh, jetzt haben wir aber nicht mehr lang. Jetzt müssten wir mal laufen.
Jetzt aber mal hektisch. Schnell.
Ja, genau. Ja. Ja, und vor allem, es gibt beim Eishockey kein Unentschieden. Jetzt aus die CHL mal ausgenommen, es gibt beim Eishockey kein Unentschieden, was ja beim Fußball passieren kann, so ein schönes 0-0.
Das ist auch unbefriedigend, oder?
Ja.
Ich meine, da kaufst du dir eine Karte, dann gehst du hin und ist die wurscht und denkst dir, okay, in der Pause, jetzt nachher in der zweiten Hälfte tut sich noch was. Und dann gehst du mit so einem Unentschieden heim. 0-0 am besten noch, ja, wenn überhaupt nichts passiert ist. Das ist ja auch lästig.
Ja, ja, gut. Ja, zu deiner Tätigkeit aus Hilfsansage, Fachkraft. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben. Wie kam es denn dazu? Hat dich da die Stadionsprecherlegende Stefan Schneider angerufen, vorgeschlagen? Wie lief das Ganze denn ab?
Die Hauptansage, Fachkraft.
Hauptansage, Fachkraft.
Also ich kenne den Stefan schon, wir haben zuletzt tatsächlich gerätselt, wie lange kennen wir uns schon? Er ist der Meinung 25 Jahre, das heißt ein Vierteljahrhundert. Wir hatten also Jubiläum. Ich meine, es sind irgendwie 22 Jahre oder so, aber ist ja auch egal. Aber wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange und er kam irgendwann mal auf mich zu und hat gemeint, hör mal, was hältst du davon? Machst du meine Vertretung beim Eishockey? Und ich so, nö, mach ich nicht. Ja, jetzt kommen und so, nein, mache ich nicht. Viermal hat er mich gefragt. Viermal. Und dann habe ich gesagt, okay. Weil ich mir dann dachte, er ist ja mein Freund und der wird mich schon nicht in die Pfanne hauen. Also wenn er das in mir sieht, und so geht es mir eigentlich oft in meinem Leben. Also es ist nie so, dass ich mich irgendwo aufgedrängt habe, sondern andere haben irgendwas gesehen und gedacht, ach komm, das können wir dem zutrauen. Und ich habe es mir erstmal nicht zugetraut. Aber ich dachte mir, na gut, wenn er der Meinung ist, und er macht das ja lang genug, er macht das ja seit der Erfindung des Eishockeys, dann wird er mich schon nicht als Freund in die Pfanne hauen wollen und dann sage ich jetzt mal zu. Mhm. Und dann waren die da alle so wahnsinnig nett. Und nicht nur das, sondern auch irre professionell. Ich habe so das Gefühl, in München bei diesem Team, auch hinter den Kulissen, jeder, der dort arbeitet, da schauen sie erstmal, passt er als Mensch ins Team und B, hat er auch was drauf. Mhm. Und dann ist er dabei. Also da weiß wirklich jeder, was er tut. Und das sind meiner Meinung nach die besten Leute auf allen Positionen, die dort tätig sind.
Ich glaube, da kann man nichts weiter hinzufügen. Was
außer mir.
Wenn die wüssten.
Boah, ich sag's euch, bei meinem ersten Einsatz, es war ganz schlimm. Ich war so nervös. Weil ich dachte natürlich, weißt du, ich mache jetzt ja schon lange, weißt du, die Wiesen und Dings. Und ich dachte halt, na gut, wenn ich da hinkomme, ich habe es ja auch immer mitbekommen, wenn der Schneider aufs Eis gegangen ist, dann rufen halt alle Stefan Schneider. Ja. Ich dachte jetzt nicht, dass sie meinen Namen rufen, aber ich dachte, dass es vielleicht so einen lauen Applaus gibt oder so. Aber ich konnte eigentlich schon froh sein, dass keiner mit dem Becher nach mir geworfen hat. Ich war so nervös, meine Freundin saß oben mit ihrem Vater und die hat gesagt, dein Unterkiefer hat geklappert. Und mir ist das gar nicht bewusst gewesen, aber mein Zettel hat gezittert, also meine Hände haben gezittert, der Zettel hat gewackelt, mein Unterkiefer hat geklappert. Es war unglaublich. Es war wirklich auf Null. Ja, da kannst du dir nichts drauf einbilden, dass du ja hier der von der Wiesn bist oder der von München TV und der von der Szene München. Kannst du alles in die Tonne treten. Das ist was völlig anderes. Das ist wie wenn einer sagt, hör mal, du kannst doch Schlittschuh laufen, dann kannst du doch auch Inlineskaten. Nein, kannst du nicht zwangsläufig.
Ja.
Das stimmt.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging. Ich war auch schon auf dem Eis unten gestanden beim IHC Red Bull München. Diese Kurve, wenn man da reinschaut, die ist schon ziemlich groß dann, wenn man da unten steht.
Ja.
Das hat schon eine spezielle Wirkung auch.
Und die stehen da mit verschränkten Armen und fragen erstmal so mit Blicken.
Wer bist du denn?
Ja. Was willst du denn hier? Was möchtest du so?
Ja.
Ja, genau. Wo ist der Schneider?
Ja. Bist du die Aushilfsansage-Fachkraft?
Ja.
Ja, wie läuft das Ganze vonstatten? Du bist ja Aushilfsansage-Fachkraft.
Hast du es auch drauf, ne?
Ja, finde ich total geil, das Wort. Also ich liebe es jetzt schon, das feiere ich ab.
Die haben das zuletzt eingeblendet, oben auf dem Würfel. Die fanden es auch so lustig, da haben sie es eingeblendet.
Ja. Cool. Aber gibt es vor der Saison bestimmte Spiele, wo du eingesetzt wirst, oder ist das irgendwie spontan, wenn Not am Mann ist? Wie geht das so vonstatten?
Also es war ja eigentlich so gedacht, als der Schneider noch Stadionsprecher auch bei 60 war, gab es ja häufig Überschneidungen. Überschneiderungen. Und genau. Und dafür sollte ich dann zum Einsatz kommen. Aber ja, jetzt ist das ja nicht mehr. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber dass er bei den Champions Hockey League Spielen manchmal keine Lust auf diese Namen hat mit sehr vielen Konsonanten. Ja, wo wir so Gegner haben, wo man sich ein E oder ein A kaufen möchte. Und da hat er dann gesagt, mach doch du die Vorrundenspiele bei der CHL.
Ja.
Ja, ist okay. Aber dann gehe ich halt rüber in die Kabine der Gegner und fragt da irgendein Zeugwart oder so, wie man jetzt die Namen ausspricht. Und hofft, dass ich es mir merken kann bis zum Spiel.
Ich weiß nicht rein, ob die Zuschauer im Stadion sich die Namen überhaupt merken. Ich glaube, als Kommentator im Fernsehen wäre es viel schlimmer, weil da musst du jeden Namen drauf haben. Also das muss ja wie aus der Pistole geschossen kommen, wenn du ein Tor schießt.
Ja, das stimmt.
Also Spieler XY aus Finnland, man kennt ja die Namen da oben. Da sind manche Zungenbrecher dabei. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja.
Das ist, ja. Und einige dabei.
Ja, die Fans, die sehen ja natürlich deine On-Ice-Performance. Nimm uns doch mal mit, wie es im Hintergrund aussieht. Wann beginnt für dich der Tag des Stadionsprechers und wann endet er?
Eigentlich beginnt das schon am Tag vorher. Mhm. Weil da kriege ich die Infos zum Spieltag, welche Aktionen geplant sind, welche Durchsagen ich machen soll. Und da kriege ich dann so ein paar Infos dazu. Mhm. Und die schaue ich mir dann an und recherchiere dann vielleicht auch mal so ein bisschen. Also bleiben wir mal bei der Champions Hockey League, da schaue ich dann, wo kommt denn der Gegner her, wie weit ist denn der entfernt, was gibt es denn da über die zu sagen und so. Es muss nicht viel sein, aber weißt du, das ist wie wenn man, ein früherer Lehrer von mir in der Schule hat gesagt, schreibt euch einen Spicker, steckt ihn in die Tasche, aber nehmt ihn nicht her, dann gibt es einen Sechser. Aber es gibt dir ein Gefühl der Sicherheit, wenn du einen Spicker hast. Auch wenn du nicht nehmen darfst. Ja. Genauso bereite ich mich vor, sei es für ein Eishockeyspiel oder auf die Wiesen. Ich habe da so viel Hintergrundwissen mir mal angeeignet und durchgelesen vorher, dass ich aber im Zweifel vielleicht überhaupt gar nicht brauche. Aber es gibt ja schon mal so ein anderes Gefühl.
Und das Wissen bleibt dann auch bei dir?
Nö.
Also auch nach dem Spiel? Oh, okay, das ist dann schon wieder raus.
Das ist krasses dann, Kurzzeitgedächtnis.
Ja, auch wie bei einer Stegreifaufgabe.
Ja, der Topf ist irgendwann voll. Wenn da mal was nachkommt, dann läuft es über. Nee. Also es bleibt nicht lang drin.
Ja, okay. Ja, interessant. Wie sieht denn so deine Vorbereitung aus vor so Spielen? Hast du irgendwelche Rituale? Eishockeyspieler haben immer Rituale. Ziehen zuerst einen rechten Schlittschuh an oder whatever. Oder hast du da irgendwie so einen Weg für dich gefunden?
Nein,
oder
nichts.
Bist du da völlig frei?
Nichts. Also es gibt die Besprechung, die Spieltagsbesprechung, 2 Stunden vor Spielbeginn.
Ja.
Da treffen wir uns oben in der Bulls Lounge und dann wird das alles besprochen. Das ist tatsächlich schon sehr komplex, also das möchte man gar nicht meinen, aber da wird dann wirklich fast sekundengenau durchgesprochen, wann was passiert. Weißt du, die Intro-Show und alles. So, und da geht man das so durch und dann hat das jeder gehört, weil die Regie, die ist oben bei den Journalistenkabinen oberhalb von der Haupttribüne, die sehen eigentlich nichts. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Tor fällt, es kommt der Schiedsrichter zu uns, zum Sprecherplatz, und der sagt dann meinetwegen, 16:36. Mhm. Ja, dann weiß ich, Torschütze ist die 16 auf Zuspiel der 36. Genauso gebe ich das an die Regie oben durch. Die bereiten dann die Bilder vor von den entsprechenden Spielern. Und dann muss ich das natürlich in umgekehrter Reihenfolge sagen. Dann sitzt in der Regel der Sigi neben mir. Sigi, das Regelbiest, der kennt wirklich sämtliche Regeln. Der sagt manchmal den Schiedsrichtern, was gerade passiert ist. Das ist unglaublich. Der hat so drauf.
Okay.
Ja, ja. Und genau, der sagt mir dann sekundengenau, wann das Tor gefallen ist. Und dann wiederum, ich sag eben den oben in der Regie, die Spieler durch und dann wird's durchgesagt. Gespielt, was weiß ich, 16:36 Tor für den EHC Red Bull München, auf Zuspiel der 36, der Torschütze mit der Nummer 16. Ja, und so. Dann musst du natürlich, wenn das jetzt zum Beispiel das 2-0 für uns war, dann muss ich 3 Klopfer abwarten in dem Fall, weil mit dem dritten Klopfer soll das dritte Tor beschworen werden. Da habe ich natürlich auch beim ersten Mal voll reingerätscht, mit einem Klopfen rein. Aber das muss ich abwarten und dann kommt eben der Spielstand.
Schön und ist, wenn dann da noch genau ein Tor fällt. Nochmal eins. Hatten wir ja auch schon öfters.
Ja, ja, sicher. Also da hängt so einiges dran. Also das Ziel ist es natürlich, dass oben am Würfel die Spielerkarten zu sehen sind, während ich das auch durchsage gleichzeitig. Genauso bei Strafen und so weiter.
Ja, also das muss schon passen. Also das ist ja schon...
Und schnell vor allem, ne? Ich meine, wenn man im Stadion sitzt, wenn wir in der Halle sitzen, da fällt das Tor, direkt danach kommt der Würfel. Ja. Also das dauert ja nicht lang, das muss ja richtig schnell gehen.
Und am Stammtisch weiß es ja auch jeder besser, weißt du? Und wenn ich auf der Tribüne sitzen würde, dann hätte ich es auch sofort drauf. Aber wenn du da unten sitzt und es plötzlich hektisch wird, dann weißt du auf einmal gar nichts mehr.
Ja.
Und dann bist du froh, dass der Sieg die Zeit einsagt und so weiter und dann, dass das alles so reibungslos funktioniert.
Ja, ja, krass. Wahnsinn. Meine nächste Frage hast du schon quasi vorhin beantwortet. Dein erstes Spiel als Aushilfsansagefachkraft, dass du ziemlich nervös warst, als du auf dem Eis standest,
Stichwort Lampenfieber. Und in den Foren, da waren natürlich die Kritiken auch vernichtend.
Ja, Foren. Geil.
In den Foren, ja sicher.
Damals, ja.
Ja, im Internet drin halt, weißt du schon, das ist dieser Zusammenschluss von Computern.
Ja, dieses www.de.
Ne? Das setzt sich eh nicht durch, aber ich meine, Zeit damals, da war das schon... Albon.
Ja, ja. Gegen wen war das denn? Weißt du es noch?
Nee, das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, aber es ist ja auch schon ein paar Jahre her, ne?
Das ist schon ein bisschen her, ja.
Ja.
Tatsächlich. Aber interessant war, dass wann immer ich dran war, haben wir nicht verloren.
Oh, gab es da dann interne, wie soll man sagen, Konkurrenz dann als
Aushilfsansagekraft? Nö, aber es war dann schon mal so, dass der Christian Winkler dann schon mal meinte, du, jetzt haben wir ein paar Spiele hintereinander verloren, weil willst denn du mal wieder?
Oh, ist ja fies.
Nein, das liegt natürlich nicht am Schneider oder so, aber es ist halt, nein, das ist so dieser Joker, aber glaube. Aber die letzten beiden Male, wo ich da war, da haben wir auch verloren. Also ich glaube, bisher, obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre da bin, aber jetzt insgesamt natürlich nicht so oft, aber habe ich bis jetzt, glaube ich, 4 Niederlagen auf dem Konto.
Das kann sich schon sehen lassen.
Ja. Krass. Ist aber nicht so geil. Die Stimmung danach ist nicht so dufte.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das stimmt, ja. Also ich kann es jetzt mal aus Fansicht sagen. Also ich finde, man merkt schon, dass du auch wirklich Spaß auf dem Eis hast und du auch natürlich deinen eigenen Stil hast. Stefan Schneider, hast du ja schon gesagt, es ist, ist aus dem München Eishockey auch nicht mehr wegzudenken und ist ja Hallenlegende, muss man ja auch so sagen. Hat man sowas auch in Gedanken, wenn man aufs Eis geht? Also jetzt mal abgesehen von deinem ersten Spiel, wo du das sicherlich auch irgendwie im Kopf hattest.
Ja, was glaubst du, weswegen ich mehrere Male abgesagt habe? Nach seiner Nachfrage. Nee, mir war das völlig klar. Ja. Diese Fußstapfen, weißt du, der Schneider, der macht das doch jetzt beim EHC, ich glaube seit 30 Jahren, oder?
Boah. Beim EHC auch schon davor, also beim...
Ja, ja.
Also das, ja, ja.
Ja, alles, was davor halt noch war. Ja, ja. Aber ich glaube, seit 30 Jahren und die Fußstapfen sind riesig und da wollte ich mir das erst nicht antun.
Ja.
Tatsächlich. Klar, weißt du, das ist ja genau andersrum. Was ist, wenn jetzt, ich meine, ich mache die Wiesen, das erste Mal als Reporter 1999, auf der Empore seit 2005, also im Studio. Das ist, wie wenn ich jetzt sagen würde, komm, Schneider, mach doch du mal. Ich weiß nicht, ob er das so aus dem Stegreif sofort machen würde und wie die Zuschauer dann reagieren würden. Ja. Weil die Marion Schieder macht das jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr an meiner Seite und es wird immer noch nach ihr gefragt.
Ja.
Was auch ein bisschen unfair ist, den anderen Damen gegenüber, die dann
ja, klar.
bei mir sind. Aber naja.
Ja.
So ist das. Nee, aber tatsächlich, der Schneider hat da einen Stil geprägt. Also ich finde ihn grandios. Und ich habe mir auch sehr viel von ihm abgeguckt, ohne ihn kopieren zu wollen. Aber warum sollst du großartig was ändern, was funktioniert?
Ja.
Und deswegen, also orientiere ich mich schon an ihm, ohne ihn kopieren zu wollen. Aber es gibt nun mal einfach auch so einen gewissen Rahmen, an den musst du dich erhalten. Und da kannst du jetzt nicht groß rummachen.
Ja, klar.
Sicher, das stimmt. Klar.
Ja, schauen wir doch mal ein bisschen aufs Sportliche. Ich meine, derzeit, der ERC kann ja leider aufgrund zahlreicher positiver Corona-Fälle nicht spielen. Jetzt ist ja auch raus, dass sowohl das Hin- als auch das Rückspiel der CHL des Halbfinals abgesagt werden musste vor der Pause jetzt. Also vor ist
vielleicht nicht so schlecht, ne?
Ja, darauf wollte ich genau hinaus. Vor dieser Corona-bedingten Pause hat es ja beim ERC jetzt auch noch nicht so gut ausgesehen. Wie bewertest du denn den bisherigen Saisonverlauf? Schon ein bisschen auf und ab gewesen.
Boah, ich bin jetzt echt nicht so der Statistiker. Also so
einfach
gar nicht.
So vom Gefühl her einfach. Ich meine, wir schauen es natürlich auch.
Okay, da bin ich dein
an.
Mann. Ja. Vom Gefühl her bin ich dein Mann. Und dann sage ich, es läuft, es läuft gerade nicht so gut. Trotzdem stehen wir ja relativ weit oben in der Tabelle.
Ja, dank des Punkte-Koeffizienten. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Da brauchst du aber auch schon zwei Rechenschieber für das Ding. Ja. Das ist jetzt nicht so fanfreundlich, also sagen wir mal hinsichtlich dessen, wenn man jetzt neue Fans für die Sportart gewinnen möchte. Also wenn man das nicht sofort durchblicken kann, dann wird es schon schwierig, finde ich. Also wenn man auch sieht, also man muss ja fairerweise sagen, wenn wir jetzt reihenweise verlieren und trotzdem weit oben sind, frage ich mich, wie geht denn das?
Ja.
Ich sag zum Glück.
Yeah. Weil wir vorher viele Punkte geholt haben.
Ja. Gut, aber das nimmt man auch gerne mal so mit, gell? Da sind wir aber auch schon so ein bisschen verwöhnt. Und das war mir auch beim letzten Mal, als ich da war, war mir das auch ein Anliegen, tatsächlich. Ich weiß nicht, wer von euch da war, aber das war mir ein Anliegen, das auch mal loszuwerden, dass, weil mir das so ein bisschen tatsächlich gegen den Strich geht, wenn wir halt ein paar Mal verlieren oder wenn ein Spieler einen schlechten Tag hatte, dass dann darauf eingedroschen wird bis zum geht nicht mehr. Ich meine, ich bin Fan und dann stehe ich hinter der Mannschaft und hinter den Spielern und weiß, dass die auch vielleicht mal einen schlechten Tag haben oder halt nicht. Aber das habe ich ja dann auch gesagt, dass die sich am meisten darüber ärgern, dass wir zuletzt verloren haben, nicht unbedingt die sind, die auf der Tribüne stehen, sondern die in der Kabine sitzen und jetzt gleich rauskommen. Ja, weil sie eben genau wissen, dass die Fans einiges auf sich nehmen, um immer wieder da sein zu können. Die Karten kosten Geld, man muss vielleicht einen Babysitter besorgen. Man stellt sich dahin, man schreit sich die Lunge aus dem Hals, ja, um das Team nach vorne zu bringen und dann geht der Scheißpuck nicht rein. Das ist für die Mannschaft genauso, wenn nicht sogar mehr frustrierend. Ja. Und dann auch noch drauf einzudreschen, weiß nicht, da habe ich dann den Vergleich gezogen in der Schule, hat es, glaube ich, auch keinem geholfen, wenn man eine schlechte Note heimgebracht hat, wenn dann gesagt wurde, was bist denn du für ein Idiot, du wirst es in deinem Leben zu nichts bringen. Stattdessen hat es doch einen eher aufgebaut, wenn einer gesagt hat, Mama oder Papa oder sonst wer, oder auch der Lehrer vielleicht, komm, ich weiß, dass du es schaffst, hast halt einen scheiß Tag, beim nächsten Mal kriegst du es hin, ich weiß es. Und so würde ich es mir manchmal wünschen.
Ja, ich fürchte, das ist so ein Signum dieser Zeit, dieses negative Denken, also das, egal was für ein Thema, was für ein gesellschaftliches Thema, es wird meist immer das Negative rausgeprügelt, will ich fast sagen. Was alles scheiße läuft, was alles schlecht ist und der ist schuld und die ist schuld und jenes. Und
es ist so ein Anspruchsdenken.
Ja.
Ne? Es ist auch oft so, es ist so ein Anspruchsdenken. Ich bin Fan davon und mein Team ist das Beste, das glaube ich jedenfalls und ich investiere dafür viel, ich kaufe mir ein Trikot, das kostet ja auch nicht wenig und stelle mich da hin und mache und tue und dann habe ich auch einen Anspruch darauf, dass die gewinnen. Klappt halt leider nicht immer.
Deswegen ist es auch Sport.
Ne? Ja, also, richtig. Ja. Genau, ja. Aber es ist wie in der Ehe. Weißt du, es ist ja auch leicht, jemanden dafür zu lieben, was einen auszeichnet.
So, also ja, Besser kann man es ja gar nicht sagen.
Ja, aber zu jemandem zu stehen, wenn er gerade mit sich selbst auch nicht im Reinen ist, da wird es dann interessant.
Und dann jetzt auch noch ohne Fans. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Also ich finde, dieser negative Trend beim EHC, es kann natürlich eine zeitliche Parallele auch nur sein, hat natürlich auch da stattgefunden, seitdem die Fans auch nicht mehr da waren.
Ja, könnte man jetzt, ja, aber dann müsste ja jeder verlieren. Und wie du vorhin gesagt hast, es gibt ja keinen Verlierer bei einem Spiel.
Nee, aber ich glaube halt,
aber es ist eine
Komponente. Mannschaft ist halt so viel mehr als einfach nur so, ja, ihr spielt jetzt. Jede Mannschaft nimmt es ja auch anders auf. Ich glaube auch, dass die letzte Saison anders gelaufen wäre, wenn Fans da gewesen wären bei uns. Ich glaube, also die Empfindung habe jetzt ich als Fan, dass ich sage, unser Team ist schon sehr, die mögen das natürlich, dass die Fans da sind. Und die sind schon auch, ich würde jetzt nicht sagen abhängig davon, aber es ist schon eine große Einflussnahme der Fans auf unser Team. Hatte ich jetzt zumindest das Gefühl. Auch die Spiele, die ich jetzt dieses Jahr gesehen habe in der Halle, wenn ich jetzt an Rögle denke, das war ein tolles Spiel in der Champions Hockey League im August, September. Und wenn ich das jetzt am Fernsehen sehe, ist das irgendwie...
Du bist näher dran. Ich hatte tatsächlich auch mal einen Einsatz bei einem Geisterspiel. Und das hat schon Trainingscharakter. Also rein von der Stimmung her.
Ja.
Es trägt dich als Spieler niemand zum Tor und den Puck nicht ins Tor rein vom Gegner. Das ist schon wahr. Da fehlt wirklich was. Und man merkt es ja auch manchmal, also wenn es kam auch schon vor, dann kommt dann, das kommt beim Schneider vor, es kommt bei mir vor, da kommt dann der Christian Winkler und sagt, du, wir haben nur noch 5 Minuten, jetzt sag mal was, dass die Fans aufwachen. Ja. Und dann, und dann feuert man an und dann merkst du, wenn es laut wird in der Halle, du merkst auch, wie plötzlich unsere Mannschaft nochmal den Schalter umlegt. Das merkst du schon. Also das darf man nicht verachten.
Ja.
Du hast schon recht. Also das darf man nicht verachten, was die Fans bewirken können bei den Spielern.
Sehr interessant. Wir kommen jetzt doch mal auf die Wiesn. Oktoberfest, da habe ich gehört, da kennst du dich ziemlich gut aus. Du bist ja der Wiesn-Reporter seit 99, 2005 Moderator des Wiesn-Studios im Hofbräu-Festzelt. Und für mich als Nicht-Münchener, Helmut weiß davon, was ist das Besondere am Oktoberfest? Wir waren schon mal kurz davor, dass ich mal runterfahre nach München, aber da wurde es wegen Corona abgesagt. Ich habe ein heges Interesse daran, Oktoberfest mal mitzumachen. Kannst du es mir noch schmackhafter machen, als es eh schon ist?
Wo kommst du denn her?
Also ich sitze in Bad Neuenahr, in Ahrweiler, in Rheinland-Pfalz.
Ah, guck an. Das okay. War's, ja. Also ich habe vor Jahren mal Mundstuhl, das Comedy-Duo aus Hessen, eingeladen.
Ja.
Und die sind dann gekommen und der Ande, das ist der mit ohne Haare, der hatte richtig viel Spaß. Der Lars saß irgendwann relativ apathisch da. Also es war nach der Sendung dann. Und dann habe ich am nächsten Tag mit dem Ande telefoniert. Habe ich gemeint, was war mit dem Lars los? Und der hat gemeint, du, der lag die ganze Nacht auch da im Hotelzimmer, im Bett, mit offenen Augen, hat die Decke angestarrt. Der hat diese Eindrücke nicht verarbeiten können. Das hat eine Weile gedauert. Das ist jetzt kein Witz. Du kannst jemandem das Oktoberfest versuchen zu beschreiben und es ist doch was ganz anderes, wie wenn du es erlebst. Okay. Aber was es ausmacht, kann ich dir sagen, es ist wie beim Eishockey auch, es sind die Leute.
Ja.
Ja, das ist wie, ja, es sind die Leute, die es ausmacht. Wie bei so vielem. Aber es ist eben diese Zusammenkunft von verschiedenen Leuten, verschiedener Herkunft. Ob das jetzt der Müllfahrer ist und daneben sitzt dann der Banker. Das haben wir auch in Bayern im Biergarten. Aber auf der Wiesn konzentriert sich das halt alles noch sehr. Und das ist so eine Parallelwelt, in der jeder was für sich findet. Das ist natürlich auch Ballermann, was von den Münchnern auch so verschrien wird. So, da gehen wir mal hin, seid so Ballermann ist und so. Ja, aber du findest auch noch tatsächlich Ecken auf der Wiesn, die sehr, sehr münchnerisch sind. Und ich finde es höchst spannend, hinter den Kulissen sein zu dürfen, mitunter mal. Also zum Beispiel beim Riesenrad. Die haben hinten, die Schausteller haben so einen ganz kleinen eigenen Biergarten. Da kommt auch normalerweise keiner hin. Ich kenne halt den Chef, weil der war zufälligerweise auf dem gleichen Internat wie ich. Nicht im selben Jahrgang, aber sowas verbindet trotzdem. Und das ist schon sehr spannend.
Okay.
Ja, es ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl auch.
Ja.
Das kennt man von seinen, ihr werdet auch Volksfeste haben bei euch.
Karneval ist hier im Umland sehr bekannt.
Ja,
Karneval also, zum Beispiel. Bonn-Köln ist nicht weit von hier. Das ist, glaube ich, so was Ähnliches vom Standing her.
Aber wage es nicht, Kostüme mit Tracht zu vergleichen.
Ich habe nichts gesagt.
Nee, weil das machen viele, die dann, die dann sagen, ja, aber die Tracht und dann wie so ein Kostüm, ja, das machen ja dann viele. Ich erkenne bei manchen, dass sie auch dazugehören wollen, aber werden dann halt verarscht in der Gegend rund um den Hauptbahnhof mit ganz hässlichen Folklore-Dirndl. manche wollen es verarschen, das finde ich dann auch nicht so cool.
Ja.
Aber bei manchen, bei denen ich erkenne, die wollen eigentlich, die können es nicht besser. Ja, und es wird ihnen aufgeschwatzt, aber die würden gerne so dieses Wir-Gefühl auch haben und besorgen sich deshalb ein Dirndl. Da finde ich es dann irgendwie schon wieder süß.
Ja. Ja, ich meine, es geht um einen kulturellen Stellenwert in München und rumherum. Also das ist ja nicht ohne. Also
es ist ein Lebensgefühl und es ist.
Genau.
Na klar, wie bei euch der Karneval, ist es hier bei uns auch die fünfte Jahreszeit.
Ja. Und ich war ja bei Helmut vor 2 Jahren zu Besuch und Helmut kennt sich in München super aus. Er kennt jede Straße, jedes Gebäude, wer da mal gewohnt hat. Das ist wirklich so. Also der konnte zu jeder Straße irgendeine Story sagen. Hier hat der Uli Hoeneß mal hingekotzt und da war der Beckenbau und so und hast ihn nicht gesehen. Ich habe so eine kleine Idee bekommen, was München wirklich ist. Also nicht als Tourist, sondern es wurde mir richtig nahegeführt, was München bedeutet. Und das hat mir sehr imponiert und ich hoffe, Helmut, dass wir das mit dem Oktoberfest mal hinkriegen und nicht nach Dubai fliegen müssen.
Die Einladung steht, also
ja,
definitiv.
Und wenn du kommst, dann besorgen wir dir eine richtige Lederhosen.
Ja, auf jeden Fall, gerne, cool.
Nee, wirklich, das machen wir dann, das machen wir ganz ordentlich und die darfst du dann auch voller Stolz in Rheinland-Pfalz tragen.
Sehr gut.
Dann wirst du feststellen, dass sie im Sommer kühlt und im Winter wärmt.
Okay.
Selbst die kurze Lederhosen.
Nur Fragezeichen bei Frank.
Nein. Also, das ist ja quasi genial.
Nee, ich glaube, er wird gerade ein bisschen geil und er freut sich drauf.
Das schneiden wir raus.
Gibt es denn eigentlich Dinge, die du aus deiner Wiesentätigkeit mitnehmen kannst in die Eishockeyhalle, die dir da bei deiner Arbeit helfen? Oder sind es wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe?
Es sind tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja.
Also höchstens, dass ich weiß, wie man Mikro hält. Das hilft mir. Wobei der Unterschied ist, das Mikro in der Halle, das hat einen Knopf. Also wenn ich nicht auf diesen Knopf drücke, bin ich mit der Regie verbunden und kann mit dem sprechen.
Ja.
Also falls ich manche fragen, warum quatscht der denn im Mikro und man hört nichts in der Halle, das ist, weil ich den Knopf nicht drücke und mit der Regie kommuniziere. Mhm. Aber sobald ich den Knopf drücke, hört man es auch in der Halle.
Also. Okay. Mhm. Ist dir da schon mal ein Outtake passiert?
Nee, zum Glück nicht. Ich bin immer, aber weißt du, das. Ich bin immer wahnsinnig nervös, was die Batterien angeht.
Oh.
Ich schaue ständig den Batterieladestand an. Also, ob die Batterien noch halten.
Ja.
Genau. Nicht, dass ich mal den Knopf drücke und tatsächlich ist nichts zu hören in der Halle.
Das wäre natürlich der Worst Case. Das wäre
richtig. Schlecht. Also ich habe da fast schon so ein Trauma. Ich gucke immer, dass die Batterien voll sind.
Ja. Mhm. Ja, gut, immerhin etwas. Aufgrund von Corona, gerade schon angesprochen, gibt es ja diese Wiesen seit 2 Jahren jetzt nicht mehr. Was hat Alex Onken in dieser Zeit unternommen? Gab es irgendwelche Projekte? Du hast gerade schon mal gesagt, du schneidest zu Hause Filme, bearbeitest die. Was hast du so getrieben?
Du bist ja nicht von hier. Also es ist, ich bin seit, ja genau, wie vorhin schon erwähnt, seit 2001 mache ich die Sendung Szene München, die früher Stadtgeflüster hieß. Also das ist eine tägliche Sendung. Also das ist das, was ich hauptsächlich mache.
Ja.
Genau. Die Wiesen, das sind diese 16 Tage, manchmal 17, manchmal 18, je nachdem, wie der Feiertag liegt im Jahr. Und ansonsten mache ich das. Das ist ein Veranstaltungs-, ein Promi-Magazin. In München haben wir ja da ein paar oder auch ein paar zu Gast. Und was die letzten zwei Jahre angeht, so haben wir dennoch gesagt, dass wir eine Wiesensendung machen, auch ohne Wiesen. Weil wir sehr schnell der Meinung waren, als die Wiesen abgesagt wurde, dass die Wiesen eigentlich, oder sagen wir mal, dass das Oktoberfest mehr ist als nur die Wiesen. Mhm. Das ist schon tatsächlich, du warst noch nie da, aber lass dir eins gesagt sein, wenn du mal da warst und du bist dann irgendwo im Juni in Kuba am Strand und du machst die Augen zu und stellst dir die Wiesen vor, dann riechst du die Mandeln, dann siehst du die tanzenden Lichter, dann hörst du die Musik, dann fühlst du deine Lederhosen. Das ist, dieses Gefühl kannst du überall und jederzeit abrufen. Das heißt, es ist schon lang zu einem Gefühl geworden, zu einem Mythos. Mhm. Und klar braucht es die Wiesen, aber wenn sie nicht stattfinden kann, dann können wir uns zumindest an dieses Gefühl erinnern. Und so haben wir eine Sendung gemacht vom Nockerberg. Der ist ja auch sehr berühmt in München und darüber hinaus. Und da haben wir dann eine Heimat gefunden und ein Studio eingerichtet und haben dann einfach versucht, uns an diese Wiesen, an das Wiesengefühl zu erinnern. Mhm. Nicht ganz so laut, nicht ganz so krachert, aber ich bin der Meinung, es hat funktioniert. Wir konnten uns musikalische Gäste einladen und zwar auch mal welche, die wir sonst nicht zur Wiesn einladen könnten, weil das vielleicht jetzt nicht so sehr in den Rahmen passt. Aber es waren Münchner Bands, die vielleicht Soul machen oder so. Und das war dann auch mal irgendwie ganz anders und sehr, sehr schön, wie ich finde. Ich bin sehr der Meinung, dass es dieses Jahr wieder stattfinden wird, warum auch immer. Ich habe dieses Gefühl, ich hatte es letztes Jahr noch nicht, also nachdem die Wiesn das erste Mal ausgefallen ist, und das war ja nicht das erste Mal, also wir hatten ja beim ersten Ausfall, den wir alle so jetzt mitbekommen haben vor zwei Jahren, das war ja ein Jubiläumsausfall. Das war ja das Jubiläum zum 25. Mal. Da ist die Wiesn ausgefallen. Früher wegen Weltkriegen, wegen Cholera und Inflation und was weiß ich. Es war ja wirklich nicht das erste Mal, aber für viele das erste Mal, dass wir es mitbekommen haben. Und genau, beim zweiten Mal, da waren wir schon so ein bisschen dran gewöhnt. Wir wussten, was auf uns zukommt. Ich war der Meinung, es wird da auch nicht stattfinden. Ja, also im letzten Jahr. Aber ich bin seitdem wir das letztes Jahr gemacht haben und dann über den Winter, bin ich der Meinung tatsächlich, dass es in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Ich weiß nicht, in welcher Form und in welchem Rahmen, aber ich bin irgendwie davon überzeugt. Es würde mich sehr überraschen, wenn die Wiesn nicht stattfinden würde. Aber gut, dann machen wir es wie gehabt. Dann gehen wir wieder zum Nockerberg, hoffe ich.
Mit dem Frank zusammen.
Ja, also wenn es wirklich stattfinden sollte, muss man sich Karten besorgen, Tickets oder so? Oder?
Nein.
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 Nein. Nein.
Ja, wobei, ich weiß ja nicht, wie es dann sein wird. Also vielleicht muss man sich auch vorher registrieren oder so.
Ich wollte gerade sagen, 2G oder was auch immer dann.
Wir werden da nicht denken und werden einfach mit reservieren für dich.
Das ist sehr schön.
So ist es. Dann zeigen wir dir das mal. Cool. Übrigens war das in den letzten zwei Jahren, man hat ja dann in München sehr schnell die Wirtshauswiesen ins Leben gerufen und dachte, hurra, das ist eine neue Erfindung. Stimmt aber gar nicht, weil das ist die ursprüngliche Form der Wiesen. Denn es war ja so bei dieser Hochzeit, das Ganze geht ja zurück auf eine Hochzeit, lieber Frank, im Jahre 1810. Ja.
mehr davon, gerne.
Genau, und dann da fand ein vor den Toren der Stadt auf einer Wiese, die zu Ehren der Braut Theresienwiese genannt wurde, fand ein Pferderennen statt. Und nachdem das beendet war, gewonnen übrigens, hat das ein gewisser Franz Baumgartner, Unteroffizier der, was war das? Der, was weiß ich, von irgendwas, also Unteroffizier war, ja, der Bayerischen Nationalgarde, jetzt weiß ich es wieder.
Oha.
Ja, Unteroffizier dritter Klasse der Bayerischen Nationalgarde. Der hat es vorgeschlagen, das Rennen, und der hat es dann auch gewonnen. Der war ja auch Lohnkutscher. Und als es alles beendet war, interessant übrigens, die Königsloge, das Königszelt, das stand genau auf dem Platz, wo das Hofbräufestzelt heute steht. Und das hat ja nun mal auch eine Krone oben auf dem Dach. Mhm. Genau. Und die Rennbahn, die verlief ungefähr da, wo heute die Straße rund um die Wiesen verläuft, der Bavaria-Ring. Das war die Pferderennbahn. Okay, und es war vor den Toren der Stadt, außerhalb der Stadtmauern. Deswegen sagt man immer noch, obwohl ja die Stadt gewachsen ist und die Theresienwiese jetzt mitten in der Stadt ist, man sagt immer noch, man geht raus auf die Wiesen. Also man geht raus auf die Wiesen. Mhm. Gut, die Leute sind nach dem Pferderennen in die Stadt gegangen, in die Wirtshäuser, haben sich da verteilt und haben dann da noch weiter gefeiert. Das heißt, die Wirtshauswiesen, wie sie letztes und vorletztes Jahr stattgefunden hat, war eigentlich die ursprüngliche Form der Wiesen.
Das also ist quasi ein back to the roots, wenn man so will.
Yes.
Ja. Ja.
Okay. Und wenn man sie in der ursprünglichen Form dann, wie es dann kam, also die Landwirte haben das ja dann weitergeführt, wenn man das erleben möchte, wie es ganz früher war, dann geht man auf die Eudewiesen. Das hat man anlässlich eines Jubiläums ins Leben gerufen und das haben die Münchner so gut angenommen, dass es eben noch weiterhin Bestand hat. Und das empfehle ich dringend. Da sollten wir mit dir zuerst hingehen, Frank.
Ich bin dabei. Sofort. Sehr schön.
Wird cool. Immer schlimmer für den Frank. Der wird jetzt am nein, liebsten gleich nein, nach München fahren und sich das jetzt schon mal anschauen.
Genau.
Ja, die Wiesen sonst sieht relativ trostlos aus. Da ist,
ja.
Da ist ziemlich viel Beton. Es ist eigentlich keine Wiese.
Okay.
Ja. Ja, Alex, wir haben ja jetzt schon über ein paar Tätigkeiten gesprochen. Das ist ja noch nicht alles, was du machst. Wir haben es ja schon angesprochen, auch Schauspieler und im Vorgespräch sind wir irgendwie drauf gekommen, dass du auch Musiker bist. Und,
es steht so im www-Punkt. wir haben das recherchiert.
Wie kam das dazu?
Ja, glatte Lüge. Also ich bin kein Musiker. Nein, ich... nein,
dann ist das ein Irrtum, aber...
Fake News. Ich habe... Nein, eine Lüge des Internets, aber von... Ja, nein, es ist... es ist so, ich habe mal einen Song aufgenommen, zusammen mit meiner werten Kollegin Marion Schieder, ein Duett. Und das wurde sogar produziert von dem Produzenten von Mambo No. 5. Und das haben wir mal gemacht, weil wir dachten, naja, komm, machen wir doch auch mal so einen Wiesensong, der aber vielleicht auch beim Après-Ski funktioniert und so. Haben wir gemacht, hat, glaube ich, kaum jemand interessiert. Also ich meine, es gibt also nach einem halben Jahr gibt's so eine Ausschüttung. Ne, was man daran so verdient hat. Es waren 18,50 Euro oder so für mich. Marion auch so viel und gut, das meiste kriegt der Produzent, aber wie auch immer. Immerhin hatten wir, es ging ja auch nur um den Spaß und unser erster Auftritt war tatsächlich gleich mal Olympiastadion. Da hat nämlich der Schneider, Stefan Schneider, damals noch bei, ja, da ist er, der ist immer da, bei 60, der hat dann gesagt, du, okay, wollt ihr vielleicht in der Halbzeitpause euren Song spielen vor der Kurve? Dann haben wir gesagt, okay, das du Schneider, das machen wir.
Okay.
Ja, da sind wir da rumgehampelt.
Okay.
Die Hälfte war weg, sich eine Wurst holen, aber gut. So. Immerhin, hey.
Aber trotzdem cool.
Ja, sicher. Ich wollte gerade sagen, also du hast einen Song aufgenommen, ja. Du konntest ihn live performen auf dem, ja. In der Halbzeit.
Es war also, tatsächlich live. Die Musik war, ja. War Playback, aber Gesang war live.
Okay. Ja, und Olympiastadion, da stehst du ja jetzt quasi auf einer Stufe mit AC/DC, Bon Jovi, den Stones.
Die kenne ich nicht, wer sind die?
ich kenne dich. Newcomer, keine Ahnung.
Ich kenne dich.
Ja, war schon so, ein Ding.
So ja. Kommen wir zum Titel Musiker, ne?
Ja.
Ja, nee, stimmt nicht. Ich habe in meiner Sendung, weil ich mir dachte, wäre doch irgendwie, ich habe hier tatsächlich immer eine Gitarre neben mir stehen.
Ja.
Ja.
Und kann aber nicht mehr als 3 Akkorde. Und ich dachte mir da nicht ganz uneigennützig, vielleicht geht es ja vielen auch so im Lockdown, nicht, dass man hinterher sagt, wie habe ich denn die Zeit genutzt? Habe ich vielleicht eine Sprache gelernt oder ein Instrument gelernt oder so? Und alle sagen, nö. Dann wollte ich wenigstens zumindest das Angebot unterbreiten, dass man Gitarre spielen lernen kann. Und habe nämlich einen jungen Gitarristen aus München gefragt, ob der denn quasi, ob ich mit ihm so einen Gitarrenkurs aufnehmen könnte. Und jede Woche eine Folge, immer einen neuen Akkord dazu und so, weil ich das selber machen wollte. Ja, jetzt rate mal, wer die Gitarre nicht einmal in der Hand hatte, aber hoffentlich viele Zuschauer dann doch irgendwie 5 Akkorde können, während ich immer noch bei 3 bin. Naja,
so ist okay. Das. Krass. Wahnsinn. Also ich höre daraus, du kennst dich auch in der Musikszene bestimmt in München aus, richtig? Also du kennst Musiker.
Ich höre gern Musik. Ich okay. mag Eishockey. Ich kann nicht Eishockey spielen, ich kann auch nicht Gitarre spielen, aber ich mag ja. das alles.
Ja. Dann frage ich jetzt dich, also du bist ja Münchner, Helmut ist auch Münchner und Helmut kennt diese eine Band nicht, die ich sehr gerne höre. Jetzt frage ich, ob du sie kennst. Sie nennen sich die Emil Bulls. Kennst du die?
Ja, sicher.
So, Helmut, bitte
sehr
schön.
Gut. Sehr gut.
Ja, ja ich durfte mal ein Jubiläum vom Hardrock-Café München moderieren. Mhm. 10 Jahre, glaube ich. Und da waren die Emil Bulls da und haben auch ein Ausstellungsstück. Ich glaube, es war was vom Drumset, die Bassdrum vorne des Dingens. Irgendwas ja. haben die gespendet. Ja, genau.
Ja.
Mhm. Kenn ich.
Genau. Ja, cool, super. Weil,
wie kommst du jetzt zu den Emil Bulls?
Oh, wann war das? 2001, 2002, die gibt es ja schon ewig, die Emil
warte, Bulls. Warte, weil da Bulls drin vorkommt?
Nein, nicht wirklich.
Das war schon lange davor.
Nee, aber ich stehe halt so auf diese Art von Musik und ich habe die gehört und ich wusste gar nicht, dass sie aus München kommen oder dass es auch eine deutsche Band ist. Weil wenn du die hörst, sie hören sich sehr amerikanisch an, wenn du den Hintergrund nicht kennst. Und wenn du nur die Musik hörst, kommst du da gar nicht drauf. Und dann habe ich herausgefunden, die kommen ja aus München. Ja. Und dann machen auch so Namen wie Southern Comfort, voll auf den Platten machen dann doch noch mehr Sinn irgendwie, wo dann Schloss Neuschwanstein drauf ist. ist ganz interessant. Aber so bin ich zu den Emil Bulls gekommen und Helmut ist auch ein großer Musikfan, hört sehr viel Musik und er hat noch nie was von dieser Band gehört. Ist das richtig, Helmut?
Tatsächlich nicht, also zumindest nicht aktiv.
Ja, naja.
Schade. Ja gut, passiert. Ja, Alex, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Die wir uns natürlich groß fragen, bei deinen ganzen Tätigkeiten, bleibt in deiner Woche eigentlich noch irgendwie Zeit über Freizeit? Und wie, wenn du Freizeit hast, wie entspannst du dich?
Also, ganz ehrlich, das, was ich mache, mache ich so gerne, dass mir das gar nicht als Arbeit bewusst wird.
Ja.
Also ich mache meine Sendung gern, ich bin gerne beim EHC. Ich mache das alles so gerne, dass ich gar kein Hobby brauche. Von was?
Ja.
Also ich sage nicht, ich muss zur Arbeit. Das kommt mir gar nicht in den Sinn, weil ich es einfach gern mache.
Ja.
Deswegen brauche ich gar nicht. Ich habe keine Modelleisenbahn. Ja. Nein.
Hätte ja sein können.
Ich komme ja nicht mal zum Gitarre spielen.
Ja, genau. Oder mal nach Zahlen oder sowas.
Nichts dergleichen. Nee. Nein. Ja. Ich hätte gerne Zahlen. Gott, ich würde so gerne ein Buch schreiben, zum Beispiel. Ich fände das total toll, mal ein Buch zu schreiben. Aber ich schaffe es ja kaum, eins zu lesen.
Ja.
Wirklich nicht.
Mhm. Ja.
Ja, krass.
Nö.
Ja, also schön, wenn man dann schon während der Arbeit in Anführungsstrichen schon entspannen kann. Also,
aber ist es auch nicht, also ich weiß, dass ich da tatsächlich privilegiert bin, weil ich machen darf, was mir gefällt. Das kann ja nicht jeder. Das sollte aber das Ziel sein von jedem. Zumindest, wenn man schon die meiste Zeit des Tages in der Arbeit verbringt, dass man irgendwie Gefallen daran findet. Sei es, weil die Kollegen super sind oder weil die Tätigkeit klasse ist. Im besten Fall spielt halt alles zusammen. Und das habe ich zum Glück. Und deswegen brauche ich kein Hobby, um von irgendwas runterzukommen. Aber ich genieße es dann durchaus auch irgendwie mal einmal im Jahr tatsächlich irgendwo weiter wegzureisen.
Ja, ich habe da was gesehen auf deiner Instagram-Seite. Es war schön warm, glaube ich. Also habe ich es von den Fotos her gesehen.
Im November war das.
Ja,
da war ich in der Dominikanischen Republik auf der Nordseite, der Halbinsel Samaná. Und das war sehr schön. Da war ich erst in einem kleinen Fischerdörfchen, Las Galeras, um dann mitten im Dschungel zu sein, in einem Dörfchen bestehend aus Baumhäusern. Das war wirklich der schönste Ort, wo ich je war. Es war so einfach auch die Leute dort, weil das macht ja was mit dir und die sind alle da super entspannt.
Ja.
Genau, und dann noch weiter rüber nach Las Terrenas und genau.
Ja, schön.
Einfach einen Roller mieten und zu den Leuten. Und da, und wo aus einem verbeulten Grill es rausgedampft hat, genau da musste ich dann hin, in irgendeine Wellblechhütte, um da bei den Leuten was zu essen, weil da schmeckt es am besten.
Ja, cool, schön. Also nicht durchgetaktet mit Hotel und Spa und hast du nicht gesehen. Also Einfach nur raus und
in die letzte Station war tatsächlich so ein All-Inclusive-Hotel. Oh, ja. Aber ich lag, aber ich lag irgendwann dort am Strand und habe mir überlegt, sag mal, ich könnte jetzt genauso gut in Ägypten sein oder sonst wo. Es macht keinen Unterschied. Und deswegen, das war der Moment, wo ich dann rausgegangen bin, wirklich raus aus der Anlage, und dann kam ein Typ auf dem Roller vorbei und ich habe ihn gefragt, ob er mich mitnimmt in den Ort und ob er weiß, wer da einen Roller vermietet. Und dann bin ich dahin und war schon wieder mitten unter den Leuten und dann dort in den Ort rein. Und da fanden dann wirklich ganz tolle Begegnungen statt und da war es dann wieder super.
Ja.
Da habe ich es dann wieder gemocht.
Cool, sehr schön. Ja, also wie Helmut gerade schon andeutete, wir sind mit den Fragen soweit durch, wollen dich aber nicht entsenden, bevor wir ein kleines Entweder-Oder noch gemacht haben. Hast du noch Zeit und Lust?
Ja, sicher.
Ja, sicher. Soll ich anfangen, Helmut?
Ja, machst du.
Okay, also Deutsche Meisterschaft oder CHL-Pokal?
Deutsche Meisterschaft.
Händel oder Fischsemme?
Was für ein Ding?
Händel oder Fischsemme?
Ja, Händel, Händel. Das ist ein halbes Hähnchen, lieber Frank.
Ah, okay, alles klar. Ja, okay, da
du wirst auch feststellen, dass, pass mal auf, das ist dieses Marmeladenbrot-Ding. Wenn du dir selbst Marmeladenbrot machst und beißt rein, du wirst feststellen, dass es trotzdem besser schmeckt, wenn dir jemand anderes ein Marmeladenbrot schmiert, mit der gleichen Menge Butter drunter, die gleiche Marmelade, auch dieselbe Menge, es ist das gleiche Brot, es schmeckt anders. So, und wenn du jetzt auf die Wiesen gehst und dort ein Händel probierst, das du in Rheinland-Pfalz vielleicht genau so bekommst, es wird auf der Wiesen anders schmecken, nämlich besser.
Mhm. Mhm. Ist so.
Helmut, du weißt es.
Ich weiß es, ja.
Ja. Stadionlärm oder Bierzeltkulisse?
Stadionlärm.
Fernsehen oder Streaming?
Puh.
Für dich zum Anschauen, sagen wir es mal so.
Ja, da streame ich schon sehr viel.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Betrunkene Australier oder betrunkene Italiener?
Oh. Die einen sind sehr laut, die anderen machen sich dann sehr schnell nackig. Ich sag dir nicht, wer ist, aber ich nehme die Australier.
Berge oder Strand? Ich glaube, hast du vorher schon ein bisschen angerissen. Oder doch beides?
Ja, ich mag schon beides. Ja. Ich mag schon beides. Also früher bin ich tatsächlich nach der Wiesn immer sofort in die Berge, um diese Ruhe dort zu genießen und diese Demut. Wenn du in den Bergen unterwegs bist, ich habe schon sehr viele Bergsteiger und Leute, die in den Bergen wohnen, interviewt, was jeder von denen irgendwann mal sagt, also der Begriff, der immer fällt, ist Demut. Das spürt man da ganz stark in den Bergen. Finde ich schön. Aber Strand ist auch super. Hey.
Und dann letztes, Helles oder Cocktail?
Ja, alles zu seiner Zeit, ne? Und ein Wein ist auch nicht schlecht.
Das hat auch noch keiner gesagt. cool, ja. Super.
Ich hatte einen Bier-Adventskalender zuletzt.
Ah, ich habe sowas gesehen, aber dann noch Abstand davon genommen. Also morgens zum Frühstück schon so ein Bier, das habe ich auch nicht so.
Wer zwingt dich denn morgens, das zu trinken? Das kannst du morgens entnehmen aus dem
Kalender. Ja, aber man muss doch morgens seinen Adventskalender aufmachen. Das ist
natürlich, dann nimmst du es raus, liest das Begleitheftchen durch, freust dich dann auf abends und stellst es indes in den Kühlschrank, das Bier.
Vielleicht dieses Jahr, mal schauen. Weihnachten kommt ja schon auch bald wieder, habe ich gehört. Also das war jetzt unsere Ausgabe mit der Aushilfsansage-Fachkraft Alex Onken. Und ohne zu lügen, es hat mega viel Spaß gemacht, oder Helmut?
Ja, super. Danke dir.
Also fragt mich auch jemand? Mir hat es nämlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das super.
Hat es dir denn auch Spaß gemacht? Also
ein gutes Zeichen ist, wenn dir eine Stunde vorkommt wie eine Viertelstunde.
Stimmt. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Ja. Weil das ist auch das Schöne, wir haben nämlich keine Zeitbegrenzung hier bei Podcast.
Ja, dann machen wir noch weiter. Jetzt pass mal auf. Ich habe nämlich hier ein Spiel, das heißt Dreister. Kennt ihr das?
Nein.
Okay. Das ist ein Münchner, der hat das adaptiert. Der hat nämlich einen französischen Freund. Und die haben das das ist in Frankreich wohl irgendwie so der Partyknaller. Und das sind Fragen, normalerweise muss man die innerhalb von 8 Sekunden beantworten. Da pfeifen wir jetzt mal drauf, aber ich finde es sehr lustig. Jetzt pass auf. Okay. Nenne 3 Dinge, die man in einer Partnerschaft besser nicht vergessen sollte.
Hochzeit, Geburtstag.
Schlüssel.
Vornamen.
Vorname ist gut. Ist dir das mal passiert? Das klingt so.
Nein, alles fiktiv.
Also zur Erklärung, das Spiel besteht aus lauter solchen Karten. Ja. Und ja. Wer dann innerhalb von 8 Sekunden die meisten beantworten kann, der hat dann halt gewonnen. Man spielt es so lange man will. Okay.
Dreister heißt das. Das muss ich mir notieren. Das ist cool. Das brauche ich.
So, okay, das ist einfach. Verrate 3 Helden deiner Jugend.
Mr. T, MacGyver, wen habe ich denn noch? Steve Eiserman. Mal wieder den Eishockey-Bezug zu kriegen.
Ich schmeiß mal Spider-Man in den Ring. Also im Kindergarten, okay. Am Klettergerüst wollten wir, wenn wir Superhelden gespielt haben, alle Spider-Man sein. Mhm. Wenn der schon weg war, dann Batman. Superman wollte keiner sein, den fand jeder doof.
Ja.
Der ist so geleckt, den wollte keiner.
Ja. Spider-Man, okay. Ja gut, ich glaube, jetzt durch das Marvel-Ding kommt das auch wieder. Also bei meinen Kindern merke ich das. Spider-Man ist wieder ein Begriff.
Genau.
Und bei dir, Helmut? Deine Kindheit?
Ach so, ja, es ist tatsächlich auch Spider-Man, weil es so um 2000 rum gab es da die erste Marvel-Reihe, meine ich, oder eine der ersten Marvel-Reihen. Bei mir waren auch immer Musiker die Helden. Das war damals Bon Jovi definitiv. Und noch einen dritten, wenn ich mir noch einen aussuchen könnte.
Welches Poster hattest du an der Wand in deinem Kinderzimmer?
Welches Poster?
Ja, ich hatte 2, aber erst du.
Boah, das ist eine gute Frage. Müsste ich mal auf alten Fotos schauen, aber ich schätze, es war auch Bon Jovi.
Bei mir war es Rambo und Cindy Crawford.
Okay.
Wusstet ihr eigentlich, dass Spider-Man immer wieder neu verfilmt wird, weil sonst die Rechte verfallen würden bei dem Studio? Die müssen immer wieder einen neuen Film nachlegen, weil sie sonst die Rechte verlieren. Und deswegen fängt es immer kommt wieder mal neu an.
Ja, ach so, okay. Ich komme da nie so richtig mit, weil da immer so viele Filme rauskommen. Ich denke, das ist der Teil 1, Teil 2, dann gibt es ja noch andere Versionen, Adaptionen, da komme ich auch irgendwie nicht so richtig mit. So wie das Marvel-Universum, da bin ich auch komplett raus.
Es gibt da verschiedene Universen, ja.
Ich weiß auch nicht, was die alle gerade mit diesem Tom Holland haben. Also ich fand den Andrew Garfield am besten. Der Tom Holland, ich weiß nicht, das ist so ein Kirschball, wie wir in Bayern sagen. Das ist ein Kirschball. Na gut, nächste Frage. Auf welche 3 Dinge achtest du, wenn du jemand Neues kennenlernst?
Kleidung.
Genau, ich hätte auch gesagt Aussehen. Ja. Wie ich wirke.
Augenkontakt.
Ich habe festgestellt, dass viele deutsche Promis, wenn sie am roten Teppich sind, keinen Augenkontakt halten. Oder, weißt du, beim Autogramm geben.
Mhm. Ja.
Die schmieren das da so hin oder Ding. Also, und das haben Hollywood-Stars, die ich getroffen habe, sehr, sehr gut drauf. Die geben jedem das Gefühl, jedem Fan, jedem Journalisten, indem sie ihm einmal kurz in die Augen schauen, das Gefühl, hey, wegen dir bin ich hier.
Aha.
Das haben die drauf. Und bei uns, cool. Bei manchen habe ich so das Gefühl, das ist denen lästig. Zumindest.
Ja. Ich meine, ich habe noch keinen Celebrity irgendwie getroffen oder so, außer Helmut und jetzt die Aushilfsansage-Fachkraft. aber keine Ahnung. Aber sehr, sehr interessant. Die Hollywood-Stars. Ja, die gehen aber die aus und ein, ne? Habe ich gesehen.
Naja, geht so. Ja. Nenne 3 Personen, die du nicht beim Urologen treffen möchtest.
Mein Briefträger. Meinte Herr Elboden?
Helmut. Und der Helmut sagt Frank.
Das ist doch eine gute Version, oder?
Wir gehen immer zusammen dahin.
Okay, jetzt kommt, jetzt wird es ganz intim. Und jetzt halt mal ganz ehrlich. Welche 3 Dinge machst du, wenn dir keiner zuschaut?
Laut nachdenken.
Echt, du redest mit dir selber?
Mit mir selbst reden.
Ich kenne das von alten Leuten am Gemüseregal im Supermarkt. Die reden mit sich selber. Seid ihr solche?
Ja, das mache ich dann auch so. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber hier noch eine Möhre und da noch 2 Tomätchen und dann Äpfelchen. Nein, aber das ist wirklich so dieses laute Denken, das hilft auch irgendwie. Hört sich zwar blöd an, würde ich so draußen, glaube ich, niemals machen. Die würden sagen, hier, der Also nicht mal alle.
Ja, das war aber früher so. Heutzutage könnte man denken, naja, der hat ja irgendwie so ein Bluetooth-Ding im Ohr. Ja, genau. Ne? Du kannst dich ja rausreden.
Ja, genau, genau. Ja. Ja.
Noch irgendwas? Das war eins. Wir brauchen drei.
Tja, ich weiß nicht, ob das dazu zählt, aber ich zähle Stufen immer noch. Das habe ich als Kind schon gemacht. Egal, welche Treppe ich hochgehe, ich zähle immer noch die Stufen. Aber das mache ich dann für mich innerlich. Also, egal, ob einer so gut oder nicht.
Das hat was von Jack Nicholson. Was denn mit diesen Platten da am Gehweg? Der tritt nicht auf die Fugen.
Ach so. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja.
Monk sozusagen.
Frank Monk, genau. Ich gehe nur Treppen hoch, die eine gleiche gerade Anzahl an Treppen haben.
Immer zehn.
Ich habe eine Zeit lang beim Autoradio immer geschaut, dass die Lautstärkeanzeige eine gerade Zahl ist. Auf keinen Fall ungerade. Habe mich aber gelöst davon. Ich weiß nicht, wie es kam, aber plötzlich ist es mir egal.
Und was ich auch nicht haben kann, wenn Schuhe verkehrt herum im Flur stehen. Also der linke ist rechts und der rechte ist links.
Ja, das macht einen wahnsinnig.
Boah, da könnte ich ausrasten.
Ja, das darf nicht sein.
Nee. Frank und der innere Monk, aber ich verstehe es.
Ja, das geht nicht. Das
Helmut, ist eine... du hältst dich hier so ein bisschen raus. Erzähl doch mal.
Ja, wir schreien Ungerechtigkeit.
Das ist so rausgeschossen, dass... boah, ja.
Okay, Helmut, dann nur für dich. Welche drei Webseiten hast du zuletzt besucht?
So. Das ist ganz einfach. München TV, Elite Prospects und die Website des ERC Red Bull München. Mhm. Ist langweilig, aber es ist so.
Okay.
Ja, ist jetzt nicht spektakulär, aber...
So, ich guck mal, hier sind auch Fragen dabei, die kann man nicht stellen.
Ich wollte gerade sagen, also wir haben ein gewisses Publikum hier, also die 10 Leute, das ist durch alle Gesellschaften durch, also
ja, vom Alter. Genau. Warte mal.
Noch einen, komm.
Einen noch, okay. Nenne drei Gründe für Bier vor vier.
Stress. Wochenende.
Stress, Wochenende, okay.
Feier, Brunchen, Frühshoppen, Zeitumstellung, wenn man in den USA ist. Nach deutscher Zeit kann man das schon.
Das gilt eher als Ausrede.
Ja, das kann sein. Also von Gedanken her bin ich gerade in Wisconsin und da kann ich jetzt schon Bier trinken.
Was hast du mit Wisconsin am Hut?
Gar nichts, das fiel mir so ein. Ich hätte auch Columbus sagen können.
Ja, hättest du. Ich meine, die meisten sagen dann Florida, Kalifornien oder sowas. Aber wie kommst du auf Wisconsin?
Ja, eben.
Ach, bist du einer, der dann gerne einfach das macht, was die anderen nicht machen?
Genau, so ein Gegenstromschwimmer.
Was hast du zuletzt zum allerersten Mal gemacht? Das ist jetzt keine Frage von Dreister, sondern von mir. Was hast du zuletzt zum allerersten Mal gemacht?
Oh, ja. Das ist allerdings doch schon ein bisschen länger her. Sogar 2 Jahre jetzt. Zum ersten Mal Elternzeit genommen.
Ui, hatte ich auch.
Ja, genau. Damals. Da bin ich mit meiner Tochter 8 Monate zu Hause geblieben. Aber nicht ganz freiwillig, weil wir keinen Kita-Platz bekommen haben. Und so habe ich dann quasi eine unfreiwillige Auszeit genommen, was aber wunderschön war, diese 8 Monate mit meiner Tochter hier zu Hause zu verbringen. Und das war, was ich so zum ersten Mal gemacht habe.
Guck mal an, ich dachte, so in München ist es nur so schlimm. Da musst du ja schon bei der Zeugung das Anmeldeformular für die Kita ausfüllen.
Das ist so, am besten schon eine Schule anmelden. Und,
ja, aber das ist ja bei euch genauso. Ja. Mal an. Ja gut, so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so haben Sie jetzt auch hier auch mal was von Helmut und Frank erfahren.
Ja, super.
Sehr gut. Also weitere Fragen bitte per E-Mail.
Ich glaube, den Rest von dem Spiel, das werden wir dann mal... im Bierzelt.
Und ja, stimmt, genau. Ich bin ja dann bald in diesem Jahr noch bei euch unten und dann können wir das mal weiter spinnen mit ein, zwei Helden.
Du weißt schon, dass das jetzt offiziell ist, gell, Frank?
Ich bin dabei.
Also mir also, sagen, ausgemacht.
Okay. Ausgemacht, abgemacht. Ne? Ja, gut. Also, versprochen ist versprochen, wird doch nicht gebrochen.
Richtig, puppichtig.
Ist ein Hochindianer, jetzt mal indigenes Versprechen, oder wie das heißt. So. Alex, es hat uns super Spaß gemacht und ich glaube, du hast auch ein wenig Spaß gehabt an diesem Abend.
Ja, total.
Und wir würden uns super freuen, wenn du vielleicht irgendwann mal vorbeikommen könntest. Oder wir machen es anders, wir machen einen Live-Podcast auf den Wiesen, wenn ich dann da unten bin.
Du darfst dann aber nicht den Wiesen sagen. Okay. Helmut, ist es dir aufgefallen, er hat gerade den Wiesen gesagt. Es ist immer noch die Wiesen.
Die Wiesen.
Ja, genau.
Ja.
Die Wiesen.
Okay, dann machen wir einen Live-Podcast, wenn ich auf die Wiesen mit
auf
euch bin.
Auf der Wiesen.
Ich habe gewusst, dass das kommt.
Jetzt. Ich auch. Wir haben ihn auflaufen Schluss lassen. Aus. Wir sind schlechte Menschen, Helmut. Aber ja, es ist die Wiesen. Nein, und wir freuen uns, wenn du kommst. Nein. Und dann nehme ich das Spiel mit und dann haben wir für uns einfach mal Spaß. Und irgendwann schalten wir auf Aufnahme und dann machen wir das nochmal.
Das wird legendär.
Super. Yeah.
Dann nehmen wir die gleichen Fragen mit wie heute. So. Und dann schauen wir mal, was sich geändert hat.
Oh je. Also bevor das hier eskaliert, brechen wir das Ganze an dieser Stelle ab. Wir bedanken uns bei Alex für den ersten
danke
Teil
dir, dieses Podcasts.
Der zweite kommt dann spätestens dann auf der, die das Wiesen.
Ja, entscheide ich mal.
Auf?
Das ist up to you. Na, auf
die Wiesen.
Auf der Wiesen.
Auf der Wiesen. Ja.